Willkommen bei Free Talk, dem Podcast der Reise- und Freizeitmesse Free. Entdecke mit uns die neuesten Trends, tauche ein in inspirierende Geschichten und erhalte exklusive Einblicke in die Welt der Reise- und Freizeitbranche. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum Free Talk, der Podcast zur Reise- und Freizeitmesse Free. Mein Name ist Felix Kirschenbauer, ich bin euer Moderator und begleite euch durch die Folgen. In der heutigen Episode, ja, da ist es trickreich, würde ich sagen, geht auch hoch hinaus und hin und wieder tut es vielleicht auch ein bisschen weh. Wir sprechen heute über die Mountainbike Trick Show hier auf der Free und da habe ich mir einen Experten eingeladen, den Flo. Servus, grüß
dich. Hi, servus.
Hi. Wir haben vorhin schon gesehen, ein paar coole Sprünge war da unterwegs hier. Du warst jetzt diesmal nicht auf dem Bike dabei. Gibt es bestimmte Gründe, warum du heute nicht mitgefahren bist?
Wie so oft, gerne das Alter. Ja. Und wir haben ja bei den Sprüngen dann auch gesehen gehabt, dass die, also mir wird es teilweise schon schwindelig beim Erzählen drüber, was die Jungs gerade eben machen. Ja. Mit dem Trickteam Fahrkunst eben. Und die Jungs halt wirklich von Rückwärtshaltos mit Schrauben und 360-Grad-Drehungen und alles machen. Also ich meine, ich fahre privat noch. Ja. Hab's früher auch professionell betrieben, aber mittlerweile auch wirklich raus und eine anstehende OP, deswegen wollte ich da auch nichts Großartiges nochmal riskieren.
Ja, das hast du schon angesprochen, also hier Rückwärtssalto und dann hier die Schrauben und so, selbst wenn du das selber schon mal gemacht hast, an was denkt man denn da so in dieser Sekunde, bevor man das macht? Also am besten an gar nichts oder ist man da irgendwie so in Trance?
Trance ist, glaube ich, fast sogar richtig ausgedrückt. Also man ist eher fokussiert. Man extrem fokussiert auf den Trick, den man macht. Man ist fokussiert auf den Ablauf, also noch nicht mal der Trick selber, sondern wie springe ich ab? Und in dem Moment, wo ich zum Beispiel beim Absprung mit dem Vorderrad über die Rampe rüber rauskomme, weiß ich schon, funktioniert der Trick oder nicht, weil ich von der Körperstellung, von der Körperhaltung genau weiß, okay, jetzt fliege ich so und so weit oder ich bin nur ein Müh zu weit nach rechts, dann treibt es mich weiter nach rechts oder nach links. Also das sind Kleinigkeiten, also sehr, sehr viele Kleinigkeiten, die im Vorfeld bis zu dem Absprung oder bis zu dem Trick schon passieren, um ein gutes Gefühl zu haben, um den Fokus wirklich auch beizubehalten, zu sagen, okay, das mache ich. Und der Trick eigentlich fast das Einfachste ist, weil man hat eben sogenannte Schnitzelgruben, also Schaumstoffbecken, wie beim Turmspringen zum Beispiel auch, wo man die Tricks reinübt. Dann haben wir, mittlerweile gibt es eben so Airbags, wo man die Tricks dann reinübt, bevor man es dann auf einer harten Rampe oder auf einen sogenannten Dirtjump, also aus Erde gebaute Sprünge macht. Und deswegen, also der Ablauf von dem Sprung ist eigentlich schon so im Kopf drinnen, dass es viel, viel wichtiger ist, die Anfahrt, also der Anlauf vom Turm runter, muss ich jetzt einmal treten, muss ich zweimal treten, muss ich halbe Umdrehung machen, muss ich Vollgas reintreten, damit ich drüber komme. Also das ist eigentlich so der wichtigere Part, bevor man den Trick macht. Ja. Sicherlich machst du den Trick nicht einfach so.
Ja, klar.
Aber der ganze Part davor ist viel, viel wichtiger als wie der Trick an sich. Also der Trick selber, der ist eh schon im Kopf drin, da weißt du, wie das funktioniert, aber der ganze Prozess von Start bis zum Absprung, der ist ausschlaggebend, ob ich den Trick mache oder nicht.
Im Optimalfall ist das Gefühl gut, wenn man den Kicker, sag ich mal, gut erwischt. Ja. Aber welches Gefühl spürt man dann, wenn man jetzt, keine Ahnung, so in der Luft steht, sag ich mal, für ein paar Sekunden? Also unser Eins kennt's nicht, ja, aber du hast es mal erlebt. Also ist es dann so ein schwerelos Freiheitsgefühl oder einfach nur so, wow, mega cool?
Ja, also es ist auf jeden Fall ein Gefühl von Schwerelosigkeit, von Ausgelassenheit, aber auch von Vertrautheit, weil je öfter man sowas übt, je öfter man Sprünge übt und da kommt es natürlich auch drauf an, fange ich jetzt mit einem kleinen Sprung an und steigere ich mich oder springe gleich von einem großen irgendwo rein oder sowas. Ja. Es ist ja auch so, dass die Sprünge immer länger werden, zum Beispiel in einem Contest, ich meine, das ist jetzt hier wirklich ein Übungssprung, da haben wir von Absprung bis Landekante vielleicht 3 Meter. Und in Contests und Wettbewerben hast du teilweise Gaps von 8 bis 20 Meter dazwischen.
Also.
Und auch dann natürlich der Absprung entsprechend doppelt so hoch, dreimal so hoch, je nachdem, was es ist. Also im Mountainbike werden die Dinger immer größer. Im BMX werden sie zwar größer, aber immer steiler. Also auch da, man muss mit dem Körper lernen, eine gewisse Flugphase auszuhalten. Also es hört sich bescheuert an, aber es ist schon irgendwie so ein Punkt wie, bestes Beispiel, ich bin im Schwimmbad, springen vom 1 Meter oder vom 10 Meter Brett.
Ja, klar.
Fangen wir mit dem 5 Meter Brett an. Ja. Das ist genau das Gleiche. Ja. Die Phase, wo du vom 5 Meter Brett runterspringst, dieses, wo dir erstmal die Luft in den Brustkorb reingezogen wird und auf einmal meinst, du hast keine Luft. Das sind so die ersten Male, wenn du so einen richtig großen, langen Sprung hast oder in so einen Formpit reinspringst, ist einmal so, oh, okay. Und dann das musst du dich gewöhnen und dann kommst du Step by Step an den Punkt hin, wo du dann mit diesem Wow-Effekt auch einen Wohlfühleffekt für dich selber erzeugst und daraufhin dann aufbauen kannst und deine Tricks in diese Flugphase, sag ich mal, mit einbauen kannst.
Wie bist du dann dazu gekommen? Also weil dir der Zehnersprung im Sommer nicht mehr gereicht hat im Freibad? Also, ich will auch unterm Jahr dieses Gefühl haben. Also wie kamst du zum diesen Tricks?
Ich muss ja wirklich sagen, ich bin noch nie in meinem Leben vom 10-Meter-Turm gesprungen, bin aber schon 10 Meter Drops mit dem Rad runtergesprungen. Ja. Also das ist ein, ich weiß nicht warum, aber irgendwas ist da oben dann auch funktioniert ein bisschen anders. Ja. Aber angefangen habe ich und in dem Fall auf jeden Fall danke an meine Eltern und meinen Papa und meine Mama. Die haben mir mein erstes BMX gegeben. Ja. Klassisch ET-Lackierung, rot-weiß. Und da war es dann um mich geschehen, mehr oder weniger. Also wir sind in München aufgewachsen, im Hinterhof, Elternhausmeister und Blumenladen gehabt und haben halt immer so kleine, wir haben einen Schreiner bei uns im Hinterhof gehabt, der hat uns dann immer ein paar Holzscheitel hingelegt, wo wir ein Brett draufgelegt gehabt haben und dann im Hof halt immer ein bisschen drüber gekupft haben, also Bordsteinkantenhöhe sozusagen. Ja. Und dann, klar, man wird älter, man lernt Leute kennen, bei mir war es dann so, wo es dann so der richtige Punkt losging, wo ich gesagt habe, okay, jetzt möchte ich das Ganze in Richtung Professionalität anstreben, war, wie ich 18, 17 roundabout geworden bin, was eigentlich relativ spät ist, weil heute mittlerweile hast du Kiddies mit 9 oder 10 Jahren, die machen doppelte Rückwärtssaltos und du stehst daneben so. Ein Grund auch rum, weil ich hier auch nicht mehr mitfahre. nein, aber deswegen, also das hast du wirklich dann Stück für Stück dann aufbauen können und damals war dann auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, cool, jetzt habe ich Freunde, die das machen, die kennen wiederum Leute und dann kommst du auch mal aus der, ich nenne es mal, München-Bubble raus, lernst Leute in Augsburg kennen, was damals eine Riesen-Crowd war, eine Riesenszene war. Dann in Ulm, dann vernetzt sich das Ganze deutschlandweit, europaweit, weltweit. Und genau, und so kam dann eben eins zum anderen, dass dann irgendwann der ein oder andere Shop dann auch gesagt hat, hey, wie schaut's aus, willst du für ein paar Griffe für mich fahren, so ungefähr. Oder hatte damals eine Sandwich-Firma als Sponsor auch und sowas. Also kam so Stück für Stück nach oben. Das war echt jetzt im Nachhinein lustiger, richtig cooler und angenehmer Werdegang. Damals natürlich auch komplett alles ohne Social Media. Also wir hatten ja wirklich nur ein Printmagazin noch Erfolg, Sponsoren ranzubekommen, was ja heute eigentlich gar nicht mehr gibt. Ja.
Aber hast du dann auch Wettkämpfe dann gefahren? Wie gesagt, internationale Community, also warst du dann auch irgendwo europaweit, weltweit unterwegs und hast da irgendwie Contests mitgemacht?
Genau, also in meiner Hauptlaufbahn, ich bin 2,5, 3 Jahre, bin ich dann professionell BMX gefahren. Dann gemerkt gehabt, dass der BMX-Markt so rasant ansteigt, auch mit jüngeren Fahrern, wo ich dann gemerkt habe, nee, das da packe ich nichts mehr. Durch ein paar Freunde zum Mountainbiken gekommen bin und wie wir es hier auch in der Show gesehen haben, wir auch mit 26 Zoll Dirtbikes springen gewesen sind. Und das war so, boah, Mann, das ist so Anfang der 2000er, ich glaube 2005, 2006 rum, habe ich mein erstes Dirtbike mir aufgebaut mit ein paar Kumpels, mit denen dann auch nach Leogang in den Bikepark gefahren bin und sagen wir mal so glücklicherweise die Tricks, also ich von BMX adaptieren konnte und aufs Mountainbike umwälzen konnte und das damals ja noch was komplett Neues war und somit in der deutsch-europäischen Szene auch einen Namen machen konnte und darauf aufbauen konnte. Im Endeffekt gute 10, fast 12 Jahre professionell unterwegs gewesen bin. Hatte dann einen einschneidenden Sturz auf dem Rücken, wo dann zwei Lendenwirbel angebrochen waren. Kurzzeitig nach dem Sturz, so ab Oberkörper, Hals, nichts mehr gespürt hatte. Und habe gesagt, so, nee, das ist ein. War alles relativ schnell wieder, das Gefühl wieder da, so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten. Aber diese Viertelstunde, 20 Minuten war die Hölle,
das weil ich
nicht gewusst habe, was passiert jetzt oder wie geht das alles weiter. Ja. Und das war für mich ein entscheidender Punkt, wo ich gesagt habe, so, nee, also ich fahre keine Contests mehr. Es ist zu viel Druck von Sponsorenseite mit zu wenig Trainingsmöglichkeiten im deutschen Raum, muss man leider so sagen. Da war einfach wirklich die Situation da, wo ich sage so, nee, jetzt reicht's. Ich mache maximal noch Shows. Bin dann anfangs wirklich die Shows selber gefahren, habe während dem Sprung noch moderiert dabei, was ich gerade eben mache und so. In der Übernacht noch Schrampen zusammengeschweißt, weil wir am nächsten Morgen eine Show irgendwie 7 Stunden irgendwo in den Alpen gehabt hatten. Ja. Und so hat sich das Ganze dann etabliert, dass ich quasi vom professionellen Mountainbiker oder Wettkampf Fahrer quasi mehr oder weniger zu einem Fotofahrer, Videofahrer geworden bin, wo das Ganze jetzt nicht mehr mit so extrem viel Druck angegangen werden konnte.
Ihr seid jetzt neugierig auf die Free geworden? Alle Infos zur Reise- und Freizeitmesse findet ihr in den Shownotes und auf free-münchen.de. Ja. Jetzt seid ihr hier auf der Free. Wen habt ihr denn da so als Fahrer dabei? Also sind es dann, sag ich mal, so wie der Hund, wie es du es früher warst, die jetzt dann auch ein bisschen Bock haben auf Halle? Oder glaube ich, Olympiakader sogar. Also sind schon gute Jungs dabei, die hier was können dann, ne?
Genau. Also ich habe ein paar Jungs am Start, die immer wieder fahren. Hier auf der Free sind wir jetzt beim dritten Jahr mit dabei, mit der gleichen Crew. Wir haben 2 Mountainbiker, einen Tobi und einen Paul. 2 Münchner Locals, die das Ganze aus Spaß machen, ohne großartig Sponsoren oder sowas. Sicherlich hier und da von dem einen oder anderen Bikeshop mal unterstützt, wenn irgendwas kaputt gehen sollte oder sowas. Aber im Großen und Ganzen machen die es zum Spaß. Und war schon angekündigt, Olympiakader, haben wir 2 Fahrer mit dabei. Einmal Jonas Lindermeier, der bis vor 2,5 Jahren im deutschen Olympiakader mit dabei war. Und Jonathan Zawadke, Spitzname Joni, deswegen Joni, du kommst immer wieder durcheinander. Aber der Joni einen Riesenschub gemacht hat. Der hat letztes Jahr nach der Free ist er direkt von der Free, von der letzten Show an Flughafen und war 3 Monate in Australien. Das gleiche jetzt wieder gemacht, aber vor der Free. Ja. Und man sieht die Unterschiede von vor 1,5 Jahren zu jetzt. Das ist enorm. Also das ist echt brutal. Und Joni ist auf dem besten Wege in den deutschen Olympiakader. Und deswegen, also je mehr wir trainieren können, je mehr wir Möglichkeiten haben, ein Airbag aufzustellen und wenn es nur irgendwie ein Schuppen ist oder sowas, immer her damit. Wir sind stark auf der Suche. Aber grundsätzlich sind es die Jungs, die hier die Show machen und einen Trick über die Rampe nach dem anderen zimmern.
Ja. Ja, man sieht ja also schon einige hohe Rampen. Die eine ist ja fast irgendwie 5 Meter hoch. Ja. Ist es jetzt für deine Jungs dann, ist es jetzt für die so ein nettes Anschwitzen oder ist es für die auch schon noch eine Herausforderung, wenn die von 5 Metern da runterbrettern oder auf der anderen Seite auch wieder rauf?
Ich würde es mal so sagen, in der Zeit, wo ich und die Leute, die mit mir gefahren sind, konntest, die Tricks, was die Jungs hier machen, hättest du wahrscheinlich in 5 Jahre Folge jeden Contest gewonnen. Okay. Das jetzt ist sicherlich ein High-Level, vor allem zum Finale hin, wo dann Rückwärtshalters noch mit Schraube und allem Möglichen drin haben. Ja. Aber grundsätzlich ist das so ein Trainingsprogramm oder auch mittlerweile wirklich ein Warm-up. Also ein Rückwärtshalt oder ein 360, also eine 360-Grad-Drehung, ist für die Jungs heutzutage wirklich ein Warm-up. Mhm. Also, okay, ich kenne den Park, ich fahre da rein, der erste Sprung, Rückwärtshaltung. Okay, fühlt sich gut an, also kann ich nochmal einen draufsetzen. Bei uns war früher, hast du mit einem Rückwärtshaltung einen Contest gewonnen. Okay. Und heute machst du damit Shows. Ja. Wobei Shows waren immer schon Spektakel mit Rückwärtshaltung. Aber heute machst du halt safe Tricks. Und das ist auch das Wichtige bei einer Show, weil du möchtest ja die Zuschauer, vor allem die jüngere Generation, schon anregen, das auch mal zu probieren, vielleicht nicht gleich in dem Extremen, aber zu sagen, hey cool, ich möchte mir jetzt ein BMX kaufen oder ein Dirtbike oder irgendwas probieren, um den Anreiz selber mal zu spüren, was wir vorhin schon gehabt, diesen Fokus, diese Schwerelosigkeit in der Luft mal zu kriegen. Und da ist es natürlich kontraproduktiv, wenn man dann sagt, okay, wir probieren Sachen in der Show aus, sondern wir sagen, okay, das ist so und so, dass wir die Sprünge machen, alles getimed. Die Jungs wissen, wer was wann genau macht und ist im Endeffekt wie ein Zirkusprogramm, kannst du sagen. Genau.
Es ist natürlich bei deinen Jungs, klar, die sind ja alles schon fast Profis oder sind Profis. Bis man dahin kommt, muss man ja wahrscheinlich öfter mal auf die Schnauze fallen, sag ich jetzt mal ganz, ganz klar direkt. Wie oft war das bei dir der Fall und vor allem hast du dann irgendwann so, also hast du dann trotzdem immer noch Bock gehabt, weil man, kleiner gebrochener Arm ist wahrscheinlich ein Standard, würde ich jetzt mal sagen. Wie oft ist dir das passiert? Und hast du trotzdem gesagt, naja, weiter geht's, wieder rauf aufs Pferd oder in dem Fall aufs Radl?
Also ich glaube, ich würde eher sagen, wie wenig ist oder wie oft ist es nicht passiert, das geht schneller. wir hatten damals zum Beispiel, um auch nochmal kurz auf dieses Trainingsgelände oder die Trainingsmöglichkeiten zurückzukommen, Rückwärtshalter hatten wir damals im Olympiapark am alten Radstadion gelernt. Wir haben in die Erdhügel kleine Absprünge reingeschaufelt mit der Sandschaufel so ungefähr und haben oben drauf eine alte Matratze gelegt, damit sich gar so weh tut. Ja. Heute haben wir Schaumstoffbecken, solche Airbags, was wir jetzt bei der Show gesehen gehabt haben, wo die Jungs wirklich Step by Step ihre Tricks üben können. Und es ist ein ganz, ganz anderes Level, wo die junge Generation oder die Kinder heute anfangen können, wo wir früher in dem Alter, wo wir gesagt haben, okay, wir hören jetzt auf, Contest zu fahren, die Möglichkeiten eigentlich erst gekommen sind. Mhm. Also deswegen siehst du auch viel, viel, auch auf YouTube oder Social Media generell, wie viele kleine Kiddies, also es gibt ja auch in Amerika und in Asien drüben 2, 3 Kiddies, die sind glaube ich noch keine 10, machen dir doppelte Rückwärtshaltung. Ja. Weil die aber entsprechende Trainingsmöglichkeiten haben. Ne?
Ja. Also bei euch war immer, man hatte eigentlich mal noch eine Schaufel dabei, um sich was zu graben und irgendwie einen Holzscheitel vom Schreinernachbarn. Und es war so alles hier do yourself. Und jetzt ist halt, gibt es die Dirtbikes überall oder irgendwelche Skateparks, wo man auch rumfahren kann.
Genau.
Das sind ganz andere Voraussetzungen.
Absolut, absolut.
Genau. Ich habe schon gesagt, okay, wie trainiert man die Backflips? Also bei dir damals irgendwo im Waldstück, deine Jungs jetzt, also wie machen die es denn unterm Jahr? Also wenn die, du hast gesagt, die sind dann teilweise auch irgendwie im Ausland unterwegs, weil die dann da auch noch bessere Trainingsmöglichkeiten haben oder auch Wettbewerbsmöglichkeiten.
Genau, also das, wie schon erwähnt, Joni war jetzt zweimal drei Monate über den Winter in Australien, weil die Trainingsmöglichkeiten einfach enorm sind. Also du hast mit einer der besten BMXer, die aus Australien kommen, die haben natürlich ihre eigenen Parks, dann haben die eben in jeglicher Größenvielfalt Absprünge, wo dahinter ein Schaumstoffbecken ist, eben so ein Airbag ist oder so eine Resi-Landung. Also Resi-Landung ist quasi das Mittelstück zwischen einem Airbag und einer harten Landung wie ein Skatepark oder einem Dirtlandung, wo du diese Weichbodenmatte nochmal hast. Ja. Und so kannst du dann Step by Step deine Tricks üben. Und das ist schon Wahnsinn. Aber wie gesagt, du musst halt wirklich ins Ausland.
Ja.
Und da ist jetzt nicht mal irgendwie gesagt, ich hocke mich jetzt mal 5 Stunden ins Auto und fahre nach Österreich oder irgendwo Richtung Tschechien oder Frankreich oder irgendwas, sondern das ist wirklich, du sitzt Minimum im Auto 10 Stunden irgendwo drinnen, dass du da und dahin fährst. Plus, du hast halt, wenn du weitere ins Wärmere möchtest im Winter, das Problem, dass du halt immer fliegen musst. Das sind halt Reisekosten. Das heißt, das geht dir vom Jahresbudget natürlich weg, wenn du unterm Jahr reisen möchtest und. Also deswegen legen dann auch viele wieder zusammen oder die Superpros laden dich dann ein und lauter solche Geschichten. Also das ist auch eine riesen Community, was da dahinter steckt. Und jeder hilft jedem, versucht da das Bestmögliche rauszuholen, obwohl man zum Schluss dann ja wieder Konkurrenten ist, wenn man am Start steht und sagt, okay, ich muss jetzt aber besser sein wie du.
Jetzt ist ja das, dieses Skills trainieren ist eine, also halt irgendwelche Backflips und keine Ahnung und 360, aber man muss körperlich wahrscheinlich auch wahnsinnig fit sein. Also geht man dann neben dem Dirtpark auch noch pumpen oder pumpt man von alleine Kraft, weil man die ganze Zeit das Gewicht so abfedern muss? Also wie trainiert man am besten?
Grundsätzlich ja. Also mittlerweile ist es auch wirklich, du hast einen, also bei den Top-Pros, wenn man die Top 10 der Welt, die haben wirklich einen Ernährungsplan, die haben einen eigenen Coach, die gehen zum Pumpen, die fahren natürlich auch, trainieren auf dem Rad natürlich die Tricks, aber auch viel Ausdauer wie Rennrad oder Gravelbiken oder Mountainbiken, wenn du jetzt aus dem BMX-Bereich kommst. Und auch da hat sich natürlich aufgrund der Größen der Rampen oder der Größen der Sprünge, weil du hast ja einen ganz, ganz anderen Impact, also einen Aufschlag, wenn du selbst wenn du sauber landest, ob du jetzt halt früher aus 2 Meter runtergekommen bist oder heute aus 6-7 Meter runterkommst, ungefedert mit, keine Ahnung, 5 Bar in den Reifen, ist enorm, was da auf dem Körper, was für Schläge da wirken. Ja. Zusätzlich natürlich die ganzen Tricks, wie du dich drehen musst, das ist alles Koordination. Also die haben auch viel so Mental Coach-Geschichten mittlerweile mit dabei. Und da geht einiges vorwärts. Also das ist nicht einfach nur, ich hocke mich aufs Rad und trainiere auf dem Rad, dass ich immer besser werde, sondern da ist ganz, ganz viel im Hintergrund, wie Spitzensportler im Fußball, im Schwimmen, im Leichtathletik, überall eigentlich adaptiert zum BMX Mountainbiken auch mit dabei mittlerweile.
Das ist Mentale schon erwähnt. Hattest du auch dann irgendwie, also Coach hast du wahrscheinlich damals noch nicht gehabt in der Richtung, aber hattest du für dich dann so vor so einer Show irgendwie so ein, ja, so Rituale, wo du sagst, da gehe ich, also wenn ich meditieren, ist vielleicht übertrieben, aber ich gehe nochmal so kurz vorher in mich und versuche dann irgendwie Atemübungen zu machen, um dann da irgendwie fokussierter zu sein?
Zu spät auf jeden Fall. Okay. der Unterschied zwischen Showfahren und einem Contestfahren ist, sind eigentlich nur 2 Dinge. Du hast eine Show, da weißt du, was da passiert. Du hast keinen Druck. Du machst dein Programm, was du, jetzt fängst du an mit einem No-Hander, also bei der Hände weg vom Lenker. Ja. Dann machst du eine 360-Grad-Drehung und als dritten Ring machst du eine Rückwärtssalto. Super. Da weißt du, die Dinger kommen aus dem FF raus. Da weiß ich, auch wenn der Absprung mal ein bisschen schief ist, ich weiß, wie ich das rumkriegen kann. Das funktioniert alles. Aber in einem Contest hast du halt diesen mentalen Druck mit dabei und das ist halt brutal. Also ich meine, mental ist, fit zu sein, ist eins der wichtigsten Punkte, glaube ich, im heutigen Profisport. Egal, ob das jetzt beim BMX-Fahren, Mountainbike-Fahren ist, ist ja genauso beim Fußball oder beim Schwimmen oder Leichtathletik, ist ja alles so. Überall, wo deine Performance, dein Know-how gebraucht wird, dass du on top bist, musst du erst mit dem Kopf fit sein. Und wenn das nicht funktioniert oder wenn du da nicht fit bist, dann klappt es auch nicht mit dem ersten Platz oder Top 3 Plätze.
Ja, das ist natürlich so, das ist das Idealbild, dass man mal in einem großen Wettbewerb im Finale steht. Für diejenigen, die jetzt sagen, boah, das wäre so ein Sport für mich, da würde ich gerne mal anfangen. Was sind denn so die wichtigsten Dinge zu beachten? Also man kann natürlich erstmal mit dem alten BMX anfangen, das man in der Garage stehen hat von 3 Generationen. Das ist wieder Einstieg, aber was sind denn so die wichtigsten Steps, die man beachten sollte, auch vielleicht auch was das Equipment angeht, wenn man sagt, auf lange Zeit möchte ich mal irgendwie auch so coole Trickshows machen oder auch so Contest fahren?
Auf jeden Fall Schuhe mit einem gescheiten Profil, dass du nicht wegrutschst von den Pedalen und schoner Ausrüstung, also von Knie. Für den Anfang Knie, Ellbogen, Schienbeinschoner, vielleicht noch sogenannte Ankle Guards, also quasi für die Knöchel, dass wenn du umkickst, dass du nicht so einen Bänderriss oder irgendwas hast. Und das Wichtigste eigentlich immer ein Helm. Ob das jetzt ein Vollvisierhelm ist oder eine Halbschale ist, das ist in erster Linie für den Anfang erstmal fast wurscht. Fürs Skateboard oder fürs Skateparkfahren, sag ich mal. Wenn du natürlich im Mountainbike-Bereich jetzt mehr und mehr in den abfahrtsorientierte Segment reingehst, wie im Bikepark oder dann Sprünge mit einbaust, dann auf jeden Fall einen Vollvisierhelm. Und wenn du dann auf einem, sag ich mal, einem Level wie die Jungs fährst, ist ein Vollvisierhelm für Contestfahrten mit Sicherheit auch nicht verkehrt. Ist immer so eine eigene Sache, wo man sich vielleicht eingeengt fühlt, aber das ist dann ferner liefen. Also das ist dann an einem Punkt, wo man sagt, okay, die Jungs wissen genau, was sie machen und die können auch selber entscheiden, ob sie jetzt mit Vollvisier oder mit einer Halbschale fahren. Aber für einen Anfänger oder Anfängerin auf jeden Fall das Wichtigste an der ganzen Sache ist ein Helm. Und dann, sage ich mal, kommt alles andere von allein. Heutzutage haben wir den riesen Vorteil, dass es ja ungefähr in jeder Gemeinde 5 Pumptracks so ungefähr gibt. Und da ist, sag ich mal, schon so der erste Berührungspunkt, das Fahrrad unter sich bewegen zu lernen, das Gefühl fürs Fahrradfahren und für den Körper zu bekommen. Was muss ich denn machen, wenn ich eine Kurve fahre, wenn ich eine Welle lang surfe oder einen Sprung sogar habe? Und so kommt es dann Step by Step.
Gibt es denn die ET-Mountainbikes oder BMX, die haben ja kaum noch, zu Hause rumstehen. Gibt es so ein ideales Einsteigerbike, wo du sagst, das ist dann nicht zu too much, aber auch nicht irgendwie, irgendwie zu alt und kaprig?
Also es gibt Einsteigerbikes, natürlich, klar. Ich würde es mal so sagen, in der heutigen Zeit hat sich auch vom Rahmenmaterial. Also früher, wie wir angefangen haben, haben die BMX-Räder so viel gewogen wie heute ein E-Bike mit, weiß ich, ab 20 Kilo aufwärts so ungefähr. Aber heutzutage hast du halt Einsteiger-BMX, die wiegen halt irgendwas um die, weiß ich nicht, 13, 14 Kilo oder sowas. Die Fahrräder, was die Jungs fahren, da bist du dann teilweise unter 10 Kilo, weil die halt dann Titanteile dran haben und da ultraleichte Sachen dran haben, leichte Schläuche, leichte Mäntel und alles. Aber das brauchst du am Anfang nicht. Am Anfang brauchst du ein Rad, was dir passt. Genauso wie wenn ich auf dem Rennrad, auf dem Mountainbike steige, dann, wenn ich jetzt, was ich 1,60 bin, dann kaufe ich mir kein XL-Rad.
Ja.
Oder wenn ich 2,10 Meter bin, dann kaufe ich mir kein S-Rad in dem Fall, gell? Und anders ist es eigentlich beim BMX-Fahren auch nicht. Auch der Riesenvorteil heutzutage ist, wir hatten damals nur 20 Zoll von der Reifengröße. Heute hast du die Möglichkeit, bei 14 Zoll einzusteigen, ganz klein sogar bei 12 Zoll. Und dann 14, eben 16, 18, bis du dann halt eben auf die 20 Zoll hochkommst. Mhm.
Jetzt hast du deine Jungs ja, bist du mit denen schon auch dann da länger unterwegs. Du hast natürlich etwas mehr Erfahrung, weil du natürlich jetzt ein, zwei Jahre älter bist als die Jungs. hast du da auch so irgendwie mal so, Anführungsstrichen, so väterliche Tipps für die, so für ihren Weg? Weil ich meine, du hast ja auch so ein bisschen was sie machen, auch schon ein bisschen miterlebt.
Bei der einen oder anderen Sponsorgeschichte mit Sicherheit, ja. Was Tricks lernen angeht, nein.
Okay.
Also da hole ich mir dann eher die Tipps bei den Jungs.
Wenn du so zurückblickst, hast du, hatte ich denn mehr so dieses, diese Begeisterung der Zuschauer angetrieben, dieser Applaus, wenn du irgendwie einen coolen Sprung hingelegt hast, oder eher so dieses, ich kann mich weiterentwickeln, was die Tricks angeht, weil man ist dann doch schon auch, dieses dummes Wortspiel, eine Rampensau.
Absolut. Aber ich meine, sicherlich, es ist ja, wir hatten vorhin mal hinter den Kameras ja schon mal gesprochen gehabt, wie ich angefangen gehabt hatte und eigentlich so, wie ich dann aufgehört hatte, war gerade so Instagram, Facebook und sowas dann aktuell, Facebook noch voll mitgenommen, aber Instagram war ja recht neu. Und da ist es natürlich schon so, dass wenn du irgendwo bist und du hast Publikum, die dich anfeuern und danach dann herkommen und sagen, hey, ich möchte ein Autogramm, das ist nichts anderes wie Social Media heutzutage. Ja. Du bist ja auf, bist ja heutzutage online und versuchst so viel Likes wie möglich zu bekommen. Was bei uns früher halt so gewesen ist, dass wir so viel Personen in der wirklichen Welt mehr oder weniger erreichen wollten und so viel halt wie möglich rumgereist haben. Hier eine Show, dann den Contest, da wieder eine Videoproduktion, da Fotoshooting, etc., etc., etc. Alles, was heute auf Social Media passiert, haben wir früher halt vor Ort gemacht gehabt, ohne jetzt halt großartig irgendwie die ganze Sache da breitzutreten im Internet, was es einfach nicht gab.
Ja. Genau, also gute alte Zeit teilweise oder halt anders.
Anders,
genau. Wenn du so, wenn du zurückblickst, so irgendwie auch so ein bisschen so im Abschluss zu kommen, gibt es irgendwie ein Erlebnis, ein Contest, irgendwie einen Sprung, der da so in Erinnerung geblieben ist, wo sagst du, das erzähle ich meinen Enkelkindern noch?
Boah. Ich glaube, da müsste ich sogar ein bisschen ausharren und drei Sachen sagen.
Okay.
Es gab in München, der eine oder andere kennt ihn vielleicht noch, in Grünwald, im Bombenkrater, so an der Grünwalder Brücke, war eine illegale Strecke, gibt es mittlerweile auch nicht, aber da hatte ich meinen ersten, allerersten Dirtjump, also einen Erdhügel von A nach B gesprungen. Das war so das erste Wow-Erlebnis, wo ich vorher aber trotzdem ja schon im Skateparks unterwegs gewesen bin. Das zweite wirkliche Wow-Erlebnis war, glaube ich, wie ich dann meinen ersten Sponsor bekommen hatte, beziehungsweise erst mal eine Videosequenz von mir in einem auf VHS-Kassette gesehen hatte. Später dann auf einer CD, beziehungsweise DVD. Und das Letzte, was an mich richtig erinnern kann, war vor 5 Jahren, war ich auf Madeira, war das, glaube ich. Madeira war das, ja. Hatten wir eine fette Line gefunden, also riesengroße Sprünge. Und da war das so ein Wow-Effekt, weil ich nochmal einen Rückwärtshalter gemacht mit einem Fully, einem vollgefährdeten Mountainbike. Und da waren so viele Sachen, die im Vorfeld passiert sind, wo ich gesagt habe, ich probiere das jetzt wieder. Und das war ein episches Erlebnis, allein von der Konstellation oben auf der Kante, hinten der Ozean oben saftig grünes, grüne Wiese, die Fahrspur ganz braun von der Erde und dann halt diesen riesen Backflip. Das sind, glaube ich, so diese drei Main Points, wo ich sage, an die erinnere ich mich immer wieder wahnsinnig gern. Ganze gestartet natürlich durch meine Eltern, danke an der Stelle nochmal, dass sie mich zum BMX-Fahren gebracht hatten und diesen Hype dann quasi auch aufrechthalten und mich immer überall unterstützt haben.
Aber davon Madeira gibt es kein Foto, das wäre ein super Poster wahrscheinlich. Ja, ne? Also gibt's schon. Hängt wahrscheinlich irgendwo zu Hause?
Hängt zu Hause bei mir, bei dem einen oder anderen Sponsor in der Galerie auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank Flo für deine Erlebnisse und deine Erfahrungswerte. Also danke. Hast auf jeden Fall Neugier geschaffen für Mountainbike und BMX-Tricks hier auf der Free. Wenn ihr sagt, das ist genau das, was ich auch mal machen möchte, schaut rein in die Shownotes. Ja? Alles andere auch zum Free Talk, unserem Podcast, findet ihr auch in den Shownotes und natürlich auch auf free-münchen.de. Ich sage vielen Dank, Flo.
Danke fürs Zuschauen.
Genau, wenn ihr sagt, okay, dieses Jahr Free schaffe ich nicht mehr vorbeizuschauen, nächstes Jahr sind die Jungs auf jeden Fall wieder mit dabei und dann gibt es wieder jede Menge Tricks, Stunts und hoffentlich keine Verletzungen. Danke.
Danke.
Das war's von Free Talk. Schön, dass ihr reingehört habt. Wir wünschen euch eine fantastische Messe und viel Inspiration für euer nächstes Reise- und Freizeitabenteuer. Abonniert unseren Podcast, folgt uns auf Social Media und holt euch alle weiteren Infos auf der Website der Messe Free.